Liebe Zuhörer, ich habe es so gehalten und möchte es jetzt auch bei dem 7. Vortrag so weiterführen, dass ich Ihnen zu Beginn einige Ereignisse im Leben von Menschen berichte, wo man wirklich sagen kann, hier hat Gott gehandelt. André Frossard hat es dokumentiert in seinem Buch Gott existiert, Tatjana Goritschewa in ihrem Buch Von Gott zu reden ist gefährlich, meine Erfahrungen im Osten und im Westen. Das sind moralische Wunder, so werden sie in der Theologie genannt, Wunder der Gnade, der Umkehr, die natürlich jetzt nicht dem entsprechen, was wir vielleicht immer unter Wunder im Blick haben. Unter Wunder verstehen wir, dass jemand, der lahm ist, plötzlich gehen kann, dass Tote auferweckt werden, Aussätzige rein werden, um mit dem Evangelium zu sprechen. Aber auch das andere sind wirkliche Wunder. Und ich bin sicher, dass in Lourdes etwa viel mehr Wunder dieser Art geschehen, dass Menschen mit ihrem Schicksal versöhnt sind, dass sie aufhören zu hadern und vielleicht einen Sinn auch in ihren Schmerzen, in ihren Dunkelheiten, in ihrem Leid erkennen. Zeichen werden jene begleiten, die glauben, heißt es im kanonischen Schluss des Markus-Evangeliums. Und wir sollen diese Zeichen schon annehmen. Und ich betone sie nicht, weil wir jetzt irgendwie das Außerordentliche, das Besondere den Menschen vor Augen stellen wollen, sondern weil dieses oft nicht mehr richtig gesehen wird. Wir werden das jetzt dann auch anschließend noch hören, dass die Erfahrungen der Kirche im Lauf der Jahrhunderte bei den Märtyrern eigentlich kaum zur Kenntnis genommen werden, bei den Heiligen, dass sie auch von der Theologie nicht entsprechend ausgewertet werden. Ich nehme jetzt nur mal ein Beispiel. Die Erscheinungen der Mutter Gottes in Lourdes wurden von der katholischen Kirche strengstens, wirklich strengstens untersucht und als übernatürlich, als echt anerkannt. Wenn jemand eine Pilgerfahrt nach Lourdes macht, dann schaut er oft bei einer Wehr vorbei. Dort ist die Seherin der Mutter Gottes, ich werde jetzt bald gesagt, begraben, das stimmt nicht, mehr im Glasschrein zu sehen. Es ist Bernadette Soubirous. Sie durfte 18 Mal die Mutter Gottes sehen. Ihr Leib ist bis auf den heutigen Tag ohne jegliches Konservierungsmittel völlig unverwest. Das sind Zeichen, die Gott uns gibt. Wir brauchen jetzt den nicht hochzuspielen, aber wir sollen auch nicht so tun, wie es oft jetzt leider geschieht, dass man das völlig zur Seite schiebt, sogar sich verächtlich darüber äußert, indem man sagt, ja, das ist jetzt Schneewittchen auf katholisch. Habe ich auch alles schon gelesen. Es ist wirklich interessant, sich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen. Und es gibt durchaus Personen, die über diese Ereignisse zum Nachdenken kommen, ihren Glauben wieder vertiefen oder vielleicht sagen, das ist wirklich so ein großes Zeichen für mich. Ich beschäftige mich jetzt mit dem, was in Lourdes damals vorgekommen ist. Harald Grochtmann, den ich schon erwähnt habe, Amtsrichter in Reda-Wiedenbrück, der in Strafprozessen als Richter tätig war, hat diese unerklärlichen Ereignisse überprüfte Wunder und juristische Tatsachenfeststellungen, so der Titel seiner Dissertation, festgehalten. Und er ist auch die ganze Literatur durchgegangen bei jenen, die diesen Phänomenen sehr kritisch gegenüberstehen. Und es gibt nicht eine einzige sinnvolle Erklärung für diese Phänomene. Ich selber war in Ars und durfte dort am Grab des heiligen Pfarrers von Ars, der völlig unverwesten im Glasschrein beigesetzt ist, der starb vor nun bald 150 Jahren. Und für mich war das wirklich etwas ganz außerordentlich Ergreifendes. Wie ist es möglich, dass so etwas sein kann? Wir wissen ja, wenn jemand ins Grab gelegt wird, ohne dass da irgendwas Besonderes beigegeben wird, dann verwesen diese Menschen offensichtlich, will Gott über den Tod von ihnen hinaus uns Zeichen geben. Und sozusagen im Rückblick das Leben dieser Menschen beglaubigen. Manchmal ist es ganz außerordentlich, wie da bei der heiligen Clara von Assisi, die man nach 600 Jahren noch völlig unverwest in ihrem Grab im 19. Jahrhundert gefunden hat. Bei der heiligen Bernadette Soubirous ist das Ganze gut untersucht und auch in einer Kleinschrift dokumentiert. Der Leichnam der heiligen Bernadette, Padre André Ravier, hat diese Kleinschrift verfasst, mit dem Untertitel Nach den Archiven des Klosters von Saint-Gildard, der Diözese und der Stadt Nevers. Ich lese Ihnen ein bisschen daraus vor. Am 16. April 1879 starb Bernadette, ihr Ordensname ist Schwester Marie Bernard. Sie starb im Heiligkreuz-Krankenzimmer des Klosters Saint-Gildard. Sie war damals 35 Jahre alt. Als Kind einer sehr armen Familie, unterernährt und schlecht behaust, war Bernadette immer sehr anfällig gewesen. In ihrer Jugend litt sie an schmerzlichem Asthma. Ihre schlechte Gesundheit verschloss ihr beinahe auf immer die Pforten zum religiösen Leben. Aber, Herr Bischof, Sie wird ja ein Stammgast unseres Krankenhauses sein, erwiderte die Mutter, Oberin Louise Ferrand, Monseigneur Forcat, der ihr vorgeschlagen hatte, Bernadette unter die Schwestern von Nevers aufzunehmen. Dreimal in ihrem kurzen Leben erhielt Bernadette die letzte Ölung. Zum Asthma kamen andere Leiden, Lungentuberkulose, eine Krebsgeschwulst im rechten Knie. Am Mittwoch, den 16. April, verdoppelten sich ihre Schmerzen. Kurz nach 11 Uhr schien sie dem Ersticken nahe. Man trug sie in einem Sessel, die Füße auf der Stütze, vor den Kamin, in dem ein kräftiges Feuer loderte. Sie starb 14:45, also eigentlich jetzt genau in dieser Stunde, auch der Stunde der Barmherzigkeit. Mit Genehmigung der Zivilbehörden blieb der Leichnam der Bernadette bis zum Samstag, 19. April, zur Verehrung durch die Öffentlichkeit aufgebahrt. Dann wurde er, Zitat, in einem Doppelsarg aus Blei und Eichenholz eingeschlossen, der vor Zeugen, die das Protokoll unterzeichnet hatten, versiegelt wurde. Zu diesen Zeugen gehörten der Friedensrichter und einige Polizeibeamten. Die Nonnen von Saint-Gildard wurden gemeinsam mit dem Bischof von Nevers bei den Behörden vorstellig, damit der Leichnam der heiligen Bernadette in einer dem heiligen Josef geweihten kleinen Kapelle des Klosters beigesetzt werde. Diese Genehmigung wurde erteilt, der Präfekt hat zugestimmt, anschließend begann man mit der Aushebung der Gruft und sie wurden in einer schlichten Zeremonie dort beigesetzt. Bei der Seligsprechung in der katholischen Kirche ist die Rekognoszierung des Leichnams notwendig, also es müssen in der Regel die Gebeine erhoben werden. Das war im Herbst 1909 soweit. Der Ruf der Heiligkeit der außerordentlich ausgeübten Tugenden war von Rom festgestellt worden. Es musste die sogenannte Wiedererkennung des Leichnams, wie ich schon sagte, durchgeführt werden. Das heißt, die juristische und kanonische Identifizierung des Körpers und die medizinische Beschreibung seines Zustandes. Die erste Exhumierung fand am Mittwoch, 22. September 1909 statt. Die offiziellen Urkunden, die in den Archiven von Saint-Gildard aufbewahrt werden, gestatten es, den Vorgang der Wiedererkennung Zug um Zug zu verfolgen. Es werden dann aufgelistet alle Personen, die damals anwesend waren, der Bischof von Nevers, der Bürgermeister, zwei Ärzte, die Maurer, die Schreiner. Und sie alle müssen sich auf ihre ewige Seligkeit verpflichten, zu schwören, dass sie nur die Wahrheit dessen sagen, was sie jetzt feststellen. Der Leichnam der heiligen Bernadette wird sichtbar, nachdem er den Holz- und den Bleisarg aufgeschnitten hatte, er war völlig erhalten, nicht der geringste üble Geruch. Die Schwestern, die sie vor 30 Jahren begraben hatten, bemerken, dass sich Gesicht und Leib in keinster Weise verändert hatten. Man öffnete den Sarg, wir nahmen nicht den geringsten Geruch wahr. Der Leichnam war von der Ordenstracht bedeckt, diese war feucht. Nur Gesicht, Hände und Unterarme lagen bloß. Sie hat ein Brustkreuz getragen. Dieses Brustkreuz kann man heute noch im Museum sehen in Lourdes. Ich war vor 20 Jahren dort auch Pilgerführer für einen Monat lang in diesem Dienst Pèlerin d'Ajour, Pilger für einen Tag. Und da habe ich immer auf dieses Kreuz verwiesen, dass die heilige Bernadette das im Grab mit beigehabt hatte. Man sieht das Kreuz ganz vom Rost zerfressen. Und auch das Gewand, das sie trug, es war klitschnass. Das sind überhaupt gar keine Bedingungen, dass ein Leichnam erhalten bleiben kann. Man war so erstaunt, dass man dann auch gleich Grabungen bei den Nachbargräbern gemacht hat. Hätte ja irgendwelche sein können, dass da aus welchem Grund auch immer ganz besondere Bedingungen nur im Grab der heiligen Bernadette vorhanden waren. Und man hat auch dort gegraben und eigentlich nur noch die Knochen oder verwesende Leichenteile von anderen Schwestern entdeckt. Damit man auch sehen kann, dass die Menschen damals auch kritisch waren und nicht einfach nur das so hingenommen haben. Der Kopf war nach links geneigt, das Gesicht matt weiß, die Haut lag auf den Muskeln, diese lagen auf den Knochen auf, die eingesunkenen Lider bedeckten die Augen. Wer Bernadette Soubirous heute in Nevers sieht, der meint, eine Person vor sich zu haben, die schläft. Weil sich dann das Gesicht durch die Luft, die jetzt wieder an sie herankam, zu verfärben begann, hat man eine leichte Wachsschicht auf die Hände und auf das Gesicht aufgetragen, sonst überhaupt nichts dazu getan. Es ist wirklich so, als ob sie schläft. Die auf der Brust gefalteten Hände waren mit den Nägeln völlig erhalten und trugen noch einen vom Rost ganz zerfressenen Rosenkranz. Auf den Unterarmen konnte man ganz klar das Muster der Adern entdecken. Die Füße waren, wie die Nägel wechseln, wie Pergament, trugen noch die Nägel. Nach Entfernung der Kleider und des Kopftuchs wurde der ganze Körper sichtbar. Die kurzgeschnittenen Haare klebten am Schädel und an der Kopfhaut. Die Ohren waren vollständig erhalten. Das war die erste Rekognition. Wiedererkennung am 22. September 1909 mit der Unterschrift dann der beiden Ärzte. Die zweite Wiedererkennung erfolgte 1919 und dann die dritte und letztgültige am 18. April 1925. Der Arzt sollte dann einige Reliquien dem Körper der heiligen Bernadette entnehmen, hat also in Anwesenheit der Zeugen begonnen, an der Seite Bernadette etwas aufzuschneiden und er begnügte sich mit der Entnahme zweier Rippen auf der rechten Seite, was leichter durchführbar war, weil der Körper ein bisschen auf die linke Seite gebeugt war. Der Chirurg schreibt, Was mir bei der Begutachtung auffiel, war die völlige Unversehrtheit des Skeletts, der Nervenstränge, der Sehnen und der Haut, die Geschmeidigkeit und Spannkraft der Muskeln und vor allem der unerwartet gute Zustand der Leber nach 46 Jahren. Dieses mürbe und weiche Organ sollte eigentlich besonders rasch verwesen oder verkalken und hart werden. Doch als ich es anschnitt, war es immer noch geschmeidig und fast normal. Ich wies auch die Anwesenden darauf hin und erklärte ihnen, dass mir diese Tatsache kaum mehr natürlich erklärbar erschien. Grochtmann ist diesem Phänomen in seiner Dissertation, wie ich sagte, nachgegangen. Er hat ein eigenes Kapitel, einen eigenen Abschnitt darüber in seiner Dissertation. Er bezieht sich auf den Jesuit Thurston, der all diese Phänomene gesammelt hat. Er hat ein Buch darüber herausgegeben, Begleiterscheinungen der Mystik. Und er schreibt Folgendes dazu. Die einschlägigen Phänomene können mit Vorteil in folgende 6 Klassen eingeteilt werden. Man weiß von außerordentlichen Wohlgerüchen, die in der Nähe von Verstorbenen wahrgenommen wurden. Manchmal sogar während Monaten und Jahren nach dem Tod. Etwas sehr gut bezeugt bei der Heiligen Teresa von Avila. Es gibt Berichte über völliges Ausbleiben der Totenstarre. Drittens, Unverweslichkeit wurde sehr häufig festgestellt, in einigen Fällen noch nach Jahrhunderten, obwohl Einbalsamierung, Ausdörrung des Leichnams, Aufbewahrung in Metallsärgen und in luftdicht abgeschlossenen Räumen sowie andere bewahrende Faktoren nicht in Betracht fielen. Blutausfluss aus einem Leichnam wurde noch nach Monaten und Jahren nach dem Tode beobachtet. So floss bei der heiligen Katharina von Bologna 3 Monate nach ihrem Tod Blut aus der Nase, als ihre Gruft geöffnet wurde. In diese war sie übrigens erst verbracht worden, als sie bereits 14 Tage in einem Erdgrab geruht hatte. Gelegentlich, doch viel seltener, wird in zuverlässigen Quellen auch berichtet, dass in Leichnam lange nach Eintritt des Todes die Körperwärme, manchmal sogar eine sehr hohe Körpertemperatur, bewahrte. Als ein Chirurg die Leiche der Maria Vigliani 9 Stunden nach dem Tode öffnete, um das Herz herauszunehmen, war die Temperatur im Inneren des Leibes so hoch, dass er seine Hand mehrmals zurückziehen musste. Bei jedem Seligsprechungsprozess müssen im Verlauf des Verfahrens die Gräber der jeweiligen Betroffenen geöffnet werden. Hierbei ergibt sich keineswegs bei allen Heiligen die Unverwesbarkeit. Viele sind vielmehr normal verwest, wie alle anderen Verstorbenen auch. Andererseits sind eine erstaunliche Anzahl von später heilig gesprochenen Jahrzehnte und Jahrhunderte nach ihrem Tod unverwest aufgefunden worden, ohne dass sie besonders präpariert waren. Auf 4 Seiten führt Thurston solche Heilige zwischen 1400 und 1900 auf. 4 Seiten. Zu den bekanntesten Heiligen, die nach Jahrzehnten unverwest aus dem Grab entnommen wurden und heute noch unverwest in den Kirchen aufbewahrt werden, gehören der heilige Pfarrer von Ars, Bernadette Soubirou, die heilige Teresa von Avila, Katharina von Siena, Franz Xaver, Philipp Neri und Katharina Laboure, die heilige der wundertätigen Medaille. Bezüglich der Heiligen Magdalene Sophie Barat, der Gründerin der Gesellschaft vom Heiligsten Herzen Jesu, die 1865 starb, berichtet Thurston, dass 28 Jahre nach ihrem Tod ihr Leichnam fast völlig unversehrt gefunden wurde, obwohl der Sarg zum Teil verfallen und mit Pilzen übersät war. Grochtmann ist dann auch Einwänden dagegen nachgegangen. Er hat nur 3 gefunden, die anderen haben das in ihren Büchern über Wunder und besondere Vorkommnisse völlig ignoriert. Er zitiert Däniken, der ja dadurch bekannt geworden ist, dass er behauptet, dass Außerirdische hier bei unserem Planeten Spuren hinterlassen hätten und dass wir ihnen vielleicht unsere Existenz verdanken würden. Er bringt dann beim Beispiel, dass Leichen auf natürlichem Weg, auf der durchtrockneten Luftzug erhalten werden könnten. Er führt aber nicht eingehend aus, dass nun an den tatsächlich unverwesten Leichen im Einzelfall diese besonderen Umstände vorlagen. Dann hätte er auch zugeben müssen, dass diese Menschen normal begraben wurden und von den vor und nach ihnen im gleichen Zeitraum und unter den gleichen Umständen Begrabenen praktisch nichts mehr vorhanden waren, während die betreffenden Leichen der Heiligen völlig unverwest waren. Wenn, wie in nicht wenigen Fällen, die Leichen auf normalen, häufig nassen Friedhöfen begraben wurden, so ist ein Hinweis darauf, dass in Pharaonengräbern ein Luftzug herrschte, kein Weg zur natürlichen Erklärung. Der bekannte evangelische Theologe Kuhlmann geht davon aus, dass ein solches Phänomen nicht möglich ist und fragt, eine unverwesliche Leiche, wie sollen wir uns das vorstellen? Er übernimmt keinerlei nähere Überprüfungen. Also soweit die Theologen oder die Personen, die sich mit diesem Phänomen auseinandergesetzt haben. Grochtmann hat nur 2 gefunden, die anderen haben sich darüber ausgeschwiegen. Nun, das sind Zeichen, die kann man annehmen oder auch nicht, aber für den, der glaubt, kann es durchaus auch eine Hilfe sein, dass das Leben dieser Menschen authentisch war, dass sie für die Kirche, für Gott eingestanden sind und dass er sie über seinen Tod hinaus ja, verherrlicht, indem er dieses Phänomen an ihnen wirkt. Es ist auf jeden Fall unglaublich beeindruckend, wenn man in Nevers an diesem Glasschrein der Heiligen Bernadette Soubirou steht oder wie ich das auch einige Mal bei der Zelebration der Heiligen Messe erleben durfte in Ars, beim Leichnam des Heiligen Pfarrers von Ars, der ohne jedes Konservierungsmittel weit über 100 Jahre noch völlig unverwest erhalten ist. Liebe Zuhörer unseres Radios, die deutschen Bischöfe haben an alle, die von der Kirche mit der Glaubensverkündigung beauftragt sind, ein Schreiben gerichtet. Vor mir ist die dritte Auflage 1968, wenn ich mich recht entsinne, war die erste Auflage im Jahr 1967. Die Bischöfe sind damals auf die Existenzialphilosophie auch von Rudolf Bultmann eingegangen, ohne ihn mit Namen zu nennen, und haben klar Stellung bezogen. Wir können hierfür nur sehr dankbar sein und es wäre vielleicht wichtig, dass das, was damals gesagt worden ist, uns immer wieder ins Gedächtnis gerufen wird. Ich zitiere aus der Nummer 14, weil die Offenbarung in der lebendigen Tradition der vom Heiligen Geist geistig geleiteten Kirche weitergetragen und interpretiert wird, ist für den Verkündenden sowohl der Auftrag der Kirche wie auch seine Treue zu diesem Auftrag im bewussten Zusammenhang mit dem Lehramt der Kirche notwendig. Sonst droht Irrtum, ja Verrat am Evangelium. Die Verkündigung weist sich darum zunächst und grundlegend nicht durch das Individuelle aus, erst recht nicht etwa durch Verwegenheit im theologischen Denken, welche nicht mehr klar erkennen lässt, ob hier überhaupt noch im Namen der Kirche geredet wird. Rechte Glaubensverkündigung lebt vielmehr vom bewusst gepflegten Zusammenhang mit dem Lehramt der Kirche, braucht eindringliches Studium, Betrachtung und Gebet. Wir müssen uns hüten, ungesicherte Hypothesen zum Gegenstand der Verkündigung zu machen, dürfen dies schon gar nicht, wenn sie mit der gesunden Lehre der Kirche schwer zu vereinbaren sind oder mit ihrem Widerspruch stehen. Es bedeutet nicht, dass private Meinungen als kirchliche Glaubenslehren ausgegeben werden dürfen oder dass man sich gar gegen die Lehre der Kirche stellen darf. Das war die Nummer 16 und jetzt zitiere ich ab der Nummer 29 und lese Ihnen das einmal durchgehend vor, weil es doch sehr wichtig ist, bis zur Nummer 36. Sie wissen ja, dass Rudolf Bultmann gesagt hat, dass eigentlich fast alles, was wir dem Credo so bekennen, mythologische Redeweise sei, darunter auch der Sühnetod Christi, sein Hinabstieg in das Reich des Todes, seine leibliche Himmelfahrt, die Jungfrauengeburt, die Wunder der Geister und Dämonenglaube, die Lehre von den Engeln, all das ist mythologische Redeweise. Und damit, weil wir jetzt eben ein neues, ein anderes, ein wissenschaftliches Weltbild haben, vergängliche und verwesliche Hülle, die man ablegen muss. Die Bischöfe antworten darauf. Eine einflussreiche theologische Richtung der Gegenwart hat hier dem modernen Weltbild die Rolle eines Kriteriums zugesprochen. Das biblische Weltbild sei durch die Erkenntnisse der modernen Naturwissenschaft unwiderruflich abgetan und davon blieben die in jenem Weltbild konzipierten Aussagen der Bibel nicht ganz unberührt. Es besteht kein Zweifel, dass das naturwissenschaftliche Weltbild, das in den biblischen Aussagen als Vorstellungs- und Darstellungsmittel dient, überholt ist. Die eigentliche Frage aber ist die, ob das naturwissenschaftliche Weltbild über die Funktion eines Darstellungsmittels hinaus selbst auch zum Aussageinhalt der Texte gehört. Nach dem Fall Galilei dürfte diese Frage geklärt sein. Man ist sich einig darüber, dass die Offenbarung als Heilsgeschehen innerlich unabhängig ist von den Weltbildern der Naturwissenschaft. Obwohl man nach manchen anderen Äußerungen zunächst anderes vermuten könnte, handelt es sich aber bei dem, was jene theologische Richtung als Weltbild versteht, nicht eigentlich um ein physikalisches Weltbild, sondern um eine philosophische Weltanschauung. Der philosophische Vorentscheid, wenn ich das ergänzen darf, von dem ich immer wieder gesprochen habe, in deren Namen biblische Aussagen kritisch abgeurteilt werden. Als Kriterium fungiert bei ihr das Weltbild der geschlossenen Naturkausalität, des nach außen abgedichteten Universums, das Weltbild der Immanenz, nach welchem in der Welt nichts Außer- oder Übernatürliches am Werk sein kann, indem es also, wenigstens folgerichtig, auch für Gott keinen Raum und keine Wirkmöglichkeit mehr gibt. Durch diesen philosophisches Weltbild absolut gesetzt, werden alle biblischen Aussagen, die Ereignisse auf übernatürliche Einflüsse oder direktes Eingreifen Gottes zurückführen, als im Gegensatz zum wissenschaftlichen Denken stehend, mit dem Urteilsspruch mythisches Denken abgetan. Im Grunde genommen ist hier ein im 19. Jahrhundert beheimatetes philosophisches Wirklichkeitsverständnis neu zur Geltung gebracht, das den Kosmos, den Menschen eingeschlossen, als eine mit absoluter Eigengesetzlichkeit und Eigenmächtigkeit versehene, in sich geschlossene Kausalwelt vorstellte. Also es handelt sich um ein Modell, eine Sicht der Wirklichkeit, die im 19. Jahrhundert so war, aber nicht mehr im Zeitalter der Atomphysik gilt. Und Rudolf Bultmann ist das völlig spurlos vorbeigegangen. Er war noch ganz im naturwissenschaftlichen Denken des 19. Jahrhunderts befangen. Nummer 31. Dieses philosophische Weltverständnis zur Verstehensgrundlage, Vorverständnis der biblischen Texte gemacht, fällt der Exegese dementsprechend die Aufgabe einer, wie es nicht gerade glücklich heißt, entmythologisierenden Interpretation zu. Bei deren Vollzug kann es diesem Kriterium entsprechend nicht ausbleiben, dass der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der Gott der Geschichte, nicht nur zu einem Gott der Philosophen verblasst, er entschwindet schließlich überhaupt aus dem Blickfeld. Der lebendige Gott der Bibel ist ausgelöscht. Damit ist auch in Frage gestellt, ob und wie der Mensch mit dem Gott der Offenbarung in eine persönliche Beziehung treten kann. In der so in sich verschlossenen Welt begegnet sich nur noch Mensch und Mensch. Die unter diesen Umständen höchstmögliche Beziehung ist die der Mitmenschlichkeit. An ihr besitzt der Mensch einen Maßstab, um sich, wenn überhaupt, eine Vorstellung von Gott machen zu können, und in der Betätigung der Mitmenschlichkeit allein wird Gott gegenwärtig. Nicht weniger deutlich entlarvt sich der radikal durchgeführte Entmythologisierungsprozess als Auflösung des christlichen Glaubensinhaltes an dem Zentraldogma der Inkarnation, also der Fleischwerdung, der Menschwerdung. Dessen Aussagegehalt wahrer Gott und wahrer Mensch, wie auch die Zielsetzung der Menschwerdung, Erlösung des Menschen, zergehen in nichts, wenn das erwähnte Grundprinzip der Entmythologisierungstheologie, das ein Wirken des persönlichen Gottes in der Welt ausschließt, an sie angelegt wird. Der Logos, der Fleisch geworden ist, das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, verwandelt sich in einen Menschen als moralisches Vorbild für den Menschen oder in den Typus eines neuen Selbstverständnisses. Das ist ganz wichtig, die Inkarnation, die Fleischwerdung des Sohnes Gottes. Und de facto wird dieses Ereignis eigentlich völlig aufgelöst. Und man emanzipiert sich, man befreit sich von der Konkretheit des christlichen Glaubens, die Nummer 33. Was für eine Bedeutung aber besitzt die Heilige Schrift dann noch, wenn sie uns nicht mehr das Evangelium von dem Erbarmen Gottes und seinem Heilswirken durch seinen menschgewordenen Sohn vorstellt? Die Offenbarung, sagt man, hat tatsächlich keine derartige mythische Heilslehre zum Inhalt. Sie wollen nichts weiter als dem Menschen zu seiner Eigentlichkeit verhelfen, ihn anleiten, dass und wie er zu sich selber kommt. Die diesbezüglichen Aussagen der Offenbarung nun seien mit Hilfe einer existenzialen Interpretation zu versehen. Damit ist die Denkstruktur der modernen Existenzialphilosophie zum beherrschenden Auslegungsprinzip für die Schriftauslegung gemacht. Vielleicht verstehen Sie jetzt, warum diese Existenzialphilosophie so wichtig ist, warum das immer wieder erwähnt wird. Denken Sie daran, wie Tatjana Goritschewa in dieser Welt gelebt hat. Sie hat es selber als eine Welt des Wahnsinns bezeichnet. Die führenden Existenzialphilosophen Sartre, Heidegger und Jaspers sind mit folgenden Kennzeichen ihrer Philosophie zu versehen. Das können Sie in jedem Philosophiehandbuch nachlesen. Bei Jaspers ist das Hauptkennwort seiner Philosophie Scheitern, bei Heidegger Angst und bei Sartre Ekel. Wenn Sie jetzt vor so einem Hintergrund die Lehre von einem gütigen, barmherzigen Gott den Menschen darbringen und in den Köpfen der Menschen etwas ganz anderes ist, dann hat es zunächst einmal wenig Möglichkeit zur Aufnahme. Also die moderne Existenzialphilosophie wird zum beherrschenden Prinzip für die Schriftauslegung gemacht. Und der Mensch soll eigentlich werden. Im Duden können Sie nachlesen, bei Existenzialismus, das ist eine zusammenfassende Bezeichnung für eine Hauptrichtung der Gegenwartsphilosophie, die den Sinn menschlichen Daseins verneint. Stellen Sie sich einmal vor, dass man das dann zum Auslegungskriterium für die Heilige Schrift macht. Natürlich ist die Philosophie, die Existenzialphilosophie jetzt nicht nur mit diesem einen Satz eingefangen, und jeder Philosoph wird ja rebellieren und sagen, das muss man noch hinzufügen und das. Aber offensichtlich ist das doch irgendwie ein Kernpunkt, dass im Leben des Menschen kein Sinn mehr gefunden werden kann. Und dieses eigentlich nur noch negativ als Ekel, als Scheitern und als Angst bezeichnet wird. Von einem kindlichen Vertrauen auf einen Vatergott, der uns durch das Leben geleitet, der uns nicht allein lässt, bleibt ja nichts mehr übrig. Daraus folgt, dass in der Offenbarung der Mensch nicht mehr mit Gott, sondern nur mehr mit sich selbst konfrontiert wird. Der Mensch hat es nur noch mit sich selber zu tun in einer Welt, die keine unmittelbare Beziehung zu Gott mehr besitzt. Wie sich in dieser entmythologisierenden Existenzialinterpretation die geschichtliche Gestalt Jesu und der Heilsfakten, die er im Raum der Geschichte gesetzt hat, auflösen, sei beispielhaft an der Umdeutung der Auferstehungsbotschaft aufgezeigt. Die biblische Aussage, Jesus ist auferstanden, so heißt es, sei das Ergebnis eines Deutungsversuches, welcher der gläubigen Reflexion der Urgemeinde über ein historisch nicht näher zu erklärendes Osterwiderfahrenes entstammt und die Überzeugung zum Ausdruck bringt, dass die Sache Jesu mit dem Kreuz nicht zu Ende gegangen sei, sondern weitergehe. Diese eigentlich recht abstrakte Erfahrung habe man zunächst als einen Sendungsauftrag an seine Jünger ausgelegt, dann auch als ein Sehen des Auferstandenen ausgesagt und schließlich in die konkretisierende Formulierung gefasst, Jesus ist auferstanden. Wenn aber das so ist und die Osterverkündigung lediglich der Deutungsversuch einer inneren Erfahrung darstellt, dann besitze folglich dieses ursprüngliche Interpretament der Urgemeinde keine absolute Geltung. Die Glaubenserfahrung, dass die Sache Jesu weitergeht, lässt sich auch durchaus anders interpretieren. So etwa zum Beispiel, dass Jesu Glaube und Liebe von bleibender Bedeutung sind. Eine solche Auslegung aber widerspricht bereits dem ältesten Überlieferungszeugnis von der Auferstehung Jesu im Neuen Testament in 1. Korinther 15. Der am Kreuz gestorbene und ins Grab gelegte Jesus ist von Gott auferweckt worden und als solcher den Zeugen erschienen, so dass er zum Anfang und Erstgeborenen, Kolosser 1,18, derer wurde, die dereinst selbst zur leiblichen Auferstehung gelangen sollen. In dieser heilstheologischen, eschatologischen Sicht steht die Auferweckung Jesu von Anfang an. Der gekreuzigt ist durch die Auferweckung und Erhöhung zum Anführer des Heils geworden. Das Bekenntnis zur Auferstehung Jesu als einem wirklichen Ereignis gehört also notwendig zum christlichen Glauben und kann nicht als zeitbedingte, zu anderen Zeiten auch anders aussagbare Ausdeutung einer innergeschichtlichen, innerweltlichen oder innermenschlichen Erfahrung verstanden werden. Verstehen Sie, wie das ausgelegt wird? Da haben sich einige Jünger getroffen und haben dann mal nachgedacht, ja, wie können wir jetzt da zurechtkommen mit dem Kreuzestod Christi? Dann haben sie in der Heiligen Schrift des Alten Testamentes ein bisschen rumgeblättert und das vierte Lied vom Gottesknecht gefunden und dann ist ihnen ein Licht aufgegangen. Damit nimmt man das Evangelium in gar keinster Weise ernst, denn die Bibel spricht von ganz anderen Ereignissen, die hier stattgefunden haben, dass die Jünger so zerstört waren innerlich, so am Boden waren, dass sie nicht einmal fähig waren zu glauben, als der Herr sich selber ihnen gezeigt hat. Das heißt, es wird hier wirklich völlig willkürlich den Aposteln etwas unterstellt, was in der Bibel mit keinem einzigen Wort überliefert wird. Dass sie nämlich da selber dann sich Gedanken gemacht haben, wie könnte jetzt die Sache Jesu weitergehen. Das Zeugnis der Bibel ist ganz anders. Sie waren verhärtet, der Herr tadelt sie, sie haben einfach nicht glauben können. Und erst durch mehrere nachhaltige Erscheinungen, Interventionen des Auferstandenen kommen sie zum Glauben. Und es wird genau jetzt in dieser existenziellen Auslegung das Gegenteil behauptet. Und der heilige Text eigentlich gar nicht mehr ernst genommen. Die Bischöfe weiter: Das angeführte Beispiel ist symptomatisch für die Fehlform einer Interpretation, die heute in kleinerem oder größerem Maßstab mit Hilfe des sogenannten Entmythologisierungsprogramms mit einer ausschließlich und einseitig existenzial betriebenen Bibelauslegung geübt wird. Bei dieser Form der Auslegung verschwindet das Ausgelegte als solches. Die zu erklärende Sache wird durch einen erklärenden Gedanken, einen bloßen Vorstellungsgehalt ersetzt, der die Sache selbst überflüssig macht. Interpretation aber wird dort zum Selbstzweck, wo der Gegenstand als ein Gefüge von Auslegungen verstanden und so tatsächlich verflüchtigt wird. An die Stelle der Sache tritt eine Deutung, die jederzeit zu Recht durch neue Deutungsversuche ersetzt werden darf. Die subjektive Interpretation, die in einer solchen theologischen Richtung an die Stelle der geoffenbarten Wirklichkeit des Glaubens gesetzt wird, ist im Grunde genommen nichts anderes als eine neue Form der Gnosis. Gnosis, noch einmal, damit Sie das verstehen, meint, dass die Geheimnisse des Heils aufgelöst werden, verständlich gemacht werden durch Nachdenken, durch Reflexion, durch Betrachtung. Und dass ich mein Heil dadurch erlange, dass ich selber in diesen sozusagen höheren Bewusstseinszustand durch dieses Nachdenken hineinkomme. Das heißt, ich erlöse mich selbst durch Wissen, durch Erkenntnis. Eine fragwürdige Wissenschaftsgläubigkeit und das Vorverständnis des modernen existenzialistischen Denkens schaffen einen folgenschweren ideologischen Bann, eine folgenschwere Befangenheit, schreiben die deutschen Bischöfe. Sie verstellen notwendigerweise den Zugang zur Tatsache der Menschwerdung Gottes, die in unserer natürlichen Erfahrungswelt keine Analogie hat und aus einem immanenten Welt- und Selbstverständnis nicht ableitbar und deutbar ist. Diesem in der Geschichte des Christentums nicht neuen, nur neuartigen Versuch, dem Risiko, dass die Vernunft mit der Unmöglichkeit einer vollständigen Einsicht in den Glauben auf sich nimmt, mit Hilfe einer selbstgenügsamen Interpretation aus dem Weg zu gehen, hat die christliche Verkündigung von jeher in aller Demut den Realismus der wirklichen Menschwerdung Gottes und das geschichtliche Faktum unserer Erlösung durch Tod und Auferstehung des ewigen Gottessohnes entgegengesetzt. Ein furchtbarer Bandwurm, der mehrere Zeilen umfasst, aber Sie verstehen, um was es geht. Der Glaube darf nicht durch existenzialphilosophische Spekulation ausgelöscht werden, ad absurdum geführt werden, sondern er hat ganz konkrete Vorgaben, und das ist die Inkarnation, die Fleischwerdung des Sohnes Gottes, und das ist Tod und Auferstehung des Herrn. Und das verbindet uns über die Konfessionen hinweg, auch mit den evangelischen Christen. Das ist eigentlich der Grund, an dem wir festhalten müssen, und das darf nicht durch irgendwelche Spekulationen aufgelöst werden. Und die Bischöfe haben es wirklich auf den Punkt gebracht. Es geht hier um die Menschwerdung, um das Heil, das konkret geworden ist, das durch eine neue Form der Gnosis aber dadurch ausgehöhlt wird. Es ist sehr wichtig, dass ich Ihnen das von den Bischöfen vorlese, weil ich schon auch bei Ihnen nicht den Eindruck hinterlassen möchte, dass das nur meine persönliche Sicht ist, dass ich jetzt eben in einem bestimmten Licht die Auslegung Bultmanns reflektiere. Das haben die Bischöfe 1967 in einem Lehrschreiben an alle, die mit der Glaubensverkündigung beauftragt sind, weitergegeben. Meines Erachtens müsste man das in der heutigen Zeit vielleicht nochmals und jetzt unter den Gegebenheiten deutlicher in Erinnerung rufen und nochmals den Menschen weitergeben.